get you, Barbara. They're coming for you.
Herzlich willkommen zu Episode 62 von Devils and Demons. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist der Pascal.
Hi.
Und wir begeben uns heute in ganz tiefe Gewässer, denn wir haben uns ins Kino begeben und uns den, ja, ich hätte gerne gesagt, Tier-Horrorfilm The Meg angesehen. Ihr werdet gleich erfahren, dass es relativ wenig Horror in diesem Film gibt. Und wir hätten auch gerne Kollege André Hecker dabei gehabt, aber der ist leider im Kino quasi ertrunken und heute nicht dabei oder wurde von einem großen Megalodon-Hai aufgefressen, aber beim nächsten Mal dann wieder dabei. Ja, wir waren im Kino, wir haben uns den Film angesehen. Ich glaube, die Erwartungen waren bei allen Leuten ziemlich hoch im Vorfeld und alle haben einen schönen, trashigen, viel zu teuren B-Movie erwartet. Die zwei Teile dahinter, die haben sich auch bestätigt. Also es ist ein B-Movie und der war auch viel zu teuer und man sieht vieles von dem Geld, angeblich 150 Millionen Euro reine Produktionskosten. Davon hat man nicht viel gesehen. Aber der Punkt, dass es ein schön trashiger und unterhaltsamer Film ist, so viel sei vorweg gesagt, den kann ich für mich überhaupt nicht bestätigen. Für mich war das tatsächlich, ehrlich gesagt, einer der langweiligsten Kinoerfahrungen der letzten 2-3 Jahre.
Ja, direkt vielleicht klar zu machen, wo das hier hinläuft. Ja, auch ich war nicht, bin auch nicht hellauf begeistert aus dem Kino gegangen und zu den Erwartungen. Ich habe gar nicht so sehr einen Trash erwartet. Ich habe fast eher, sagen wir mal, einen gut produzierten Action-High-Film mit einem Augenzwinkern erwartet. Also, aber schon irgendwie vernünftig. Also so, dass er auch, ja, also so ein Augenzwinkerfilm, nicht unbedingt so, ja, vielleicht kann man also
das so, auch so. Ich formuliere es mal um, ich hätte das einfach so Richtung Piranha 3D erwartet. Einfach so ein Film, der Spaß macht, der Splatter hat und der sich nicht ernst nimmt und trotzdem auch vielleicht so Horrorelemente drin hat und einfach Spaß macht. Und das klang ja auch ursprünglich, das ist ja eine so blöd es auch klingt, gerade wenn du jetzt gleich nochmal den Inhalt vortragen willst, eine Romanverfilmung und ursprünglich sollte Eli Roth halt auch diesen Film drehen, war es dann doch nicht. Es hat dann John Turteltaub übernommen, der halt jetzt nicht gerade für große Kinokunst bekannt ist. Der hat halt, er hat so eine Sache wie Cool Runnings gedreht, was ja schön und gut ist, aber das ist eine Mücke, die muss weg, jetzt ist sie weg.
Mehr Action
als aber halt auch so Sachen wie diese National Treasure Sachen und Sorcerers und sowas mit Nicolas Cage. Ja, also nicht besonders tolle Sachen hat er gemacht. Und da sollte man schon mal ein bisschen vorsichtig sein und auch berechtigterweise. Und es kam mir dann halt auch, also es wurden angeblich auch ganz viele Splatter-Szenen gedreht, jetzt noch nicht mit so vollends Effekten, aber sie wurden auf jeden Fall gedreht. Aber man wollte dann ein Publikum ansprechen, was zum einen Richtung asiatischer, chinesischer Markt spricht und da kommt es gerade auch in den großen Kinos natürlich auch nicht so an, wenn da viel Gewalt da ist, wenn man viel ein großes Einspielergebnis haben will. Und auch in den USA wollte man unbedingt ein PG-13-Rating haben. Man muss sich schon die Frage stellen, ob das wirklich heutzutage noch Sinn macht. Also man weiß doch mittlerweile, zumindest seit dem Erfolg von Deadpool, dass so ein Rating nicht unbedingt gegen den großen Kassenerfolg sprechen muss. Und das heißt, dem Film wirklich fällt dem Film extrem zu Lasten, weil du siehst halt Momente, wo du denkst, gerade auch dieser Moment, der halt auch im Trailer immer so groß angekündigt wurde, wo dieser die große Megalodon-Hai am Strand ist in China. Und unter den Leuten hinweg schwimmt der ganze Strand und das ganze Wasser, das Ufer ist voll mit Menschen und das bietet sich halt so an, dort sowas halt wie ein Piranha 3D zu machen und die Leute alle wegsnappen zu lassen und Blutgetöse, Gedärme und Gliedmaßen durch die Gegend fliegen zu lassen, und das macht der Film halt alles nicht und das ist halt einfach mega schade. Aber bevor wir genau darauf eingehen, vielleicht doch an dieser Stelle für die ganz wenigen Leute, die in den letzten Wochen gar nichts von The Meg mitbekommen haben, was wahrscheinlich wirklich sehr schwierig war, da nichts von mitzubekommen, weil überall, also die Werbekosten dürften mittlerweile mindestens genauso hoch sein wie die Produktionskosten des Films. Nichtsdestotrotz, Pascal, worum geht's in The Meg?
In einer hochmodernen Unterwasserforschungseinrichtung nahe des Marianengrabens ist die Spannung groß. Dr. Minwei Sang und seine Tochter Su Jin leiten aus der Station heraus eine U-Boot-Mission an, welche einen bisher noch unerforschten Teil des Marianengrabens erforscht. Dort erhoffen sie sich, auf bisher noch unerforschte Lebewesen zu treffen und werden diesbezüglich auch nicht enttäuscht. Ein gigantischer Hai, ein Megalodon, attackiert das U-Boot auf brutale Weise und setzt es fest. Die Besatzung droht in den Untiefen des Meeres zu sterben und die Belegschaft der Station ist sich schnell einig, dass nur ein Mann die Gefangenen retten kann. Jonas Taylor.
Ja. Und Jonas Taylor, gespielt von Jason Statham, ist ja tatsächlich für mich das einzige Highlight des Films gewesen, weil er scheinbar der einzige Beteiligte an diesem Film ist, der wusste, was er da eigentlich für einen Quatsch mitfabriziert oder produziert. Und ihm merkt man das an, also er ist total am Overacten und er schaut auch manchmal wirklich so drein, so what the fuck und so, das ist ganz gut gemacht. Also ihm merkt man an, das ist bei ihm so zwischen, was drehe ich hier für einen Bockmist, und aber eigentlich macht das ja doch Spaß. Ist ja der Einzige, dem man das so ein bisschen anmerkt. Alle anderen Leute, gut, auch bei Rainn Wilson muss man sich schon fragen, erstmal A, wie kommt ein Schauspieler, der halt auch in so, auch gerade in Indie-Hits wie, also Hits nicht, aber in Indie-Produktionen wie Super oder Haus der Tausend Leichen oder Juno und sowas mitgespielt hat. A, wie kommt der in diesen Film, und B, ja, was soll das eigentlich? Es ist halt, ja, ich habe so das Gefühl, das Problem des Films ist, dass er einfach also nicht weiß, welche Tonalität er einschlagen soll. Also du hast halt immer wieder Momente, so ganz wenige Momente, die ganz witzig sind, also nein, oder die witzig sein sollen, drücken wir es mal so aus. Das sind dann halt meistens die Momente mit Jason Statham. Und dann hast du aber so wieder Figuren, so wie die von Ruby Rose gespielte Jax und auch die von Li Bingbing gespielte Su Jin. Und auch die Figur von Winston Chow, der Dr. Chang, wo du das Gefühl hast, das nimmt sich ernst, der Film. Also die wollen hier wirklich eine Geschichte von dem größten Raubtier, was die Weltmeere je bevölkert hat, einen ernsthaften Film darüber drehen, ne? Und das ist eine Sache, da hat man sich ganz schön was vorgenommen. Also gerade in heutigen Zeiten, wir kennen ja jeder, also ich gucke diese Filme nicht, aber du vielleicht, oder auf jeden Fall hat es ja eine große Fangemeinde, diese ganzen Sharknado und Sand Sharks, Snow Sharks und Sharknado versus Octopus 5 und was auch immer. Wenn sie halt das versucht hätten, nur halt mit einem hohen Budget, da hätte das ja eher funktioniert, würde ich sagen.
Ja, das wäre ein Fest geworden. Wäre vielleicht aber jetzt auch nicht unbedingt, weiß ich nicht, weil vielleicht ist da dann wiederum dann die Nische zu klein, als dass das großartig erfolgreich gewesen wäre, keine Ahnung. Aber bezüglich der Tonalität, ja, absolut. Also man fängt da an. Ich finde das erste Drittel gar nicht, sagen wir mal so, der Aufbau, bis es dann quasi, also alles, was quasi auf dieser ersten, in der Zusammenfassung erwähnten Mission passiert, ist ja schon.
Es sind 45 Minuten.
Ja, es ist. Einerseits, das ist auch erstmal ganz schön lang, und das ist sehr ernst. Also der Humor ist dann mehr so ein, also wenn da Humor drin sein soll, ja so Independence Day nur schlecht Humor, also ne, so wie Independence Day sich ja auch ernst nimmt, aber die Figuren machen mal irgendwie so ein bisschen einen auf lustig. Wenn du jetzt halt am Anfang, wenn sie das erste Mal in diese Unterwasserstation kommen und in diesem, finde ich auch unfassbar albern, diesen komischen abgefuckten Fahrstuhl sind und dann der Jack Morris, ne? Heißt der Billionär?
Ja, genau, der von Rainn
Wilson, ja. Genau, wenn er dann sagt, so, ach, das sollte aber hier, ich habe so viel Geld reingesteckt, das soll irgendwie mal ein bisschen fancy aussehen, und dann geht dieser Lastenaufzug auf und dann siehst du halt diese komplett Sci-Fi-designte Unterwasserstation. Okay, ja, das ist irgendwie so, ja, nun gut. Alles irgendwie nicht so witzig. Ja, und dann ist es halt genau das, was du sagst. Du hast der ist dann mal irgendwie 20 Minuten sehr ernst, dann versucht er sich ein bisschen aufzulockern, dann ist da wieder so eine Klischee-Szene drin, wenn dann irgendwie jetzt jemand stirbt und dann,
Da stirbt jemand und das interessiert dann eine Minute später keinen mehr, dann kommt ein blöder Spruch und dann auf einmal ist es wieder bierernst. Und es ist halt gerade diese erste Dreiviertelstunde ist halt unglaublich zäh und ehrlich gesagt auch unglaublich langweilig. Also für mich das Highlight in der ersten Dreiviertelstunde war der Riesenoktopus, der aber leider nur 5 Sekunden zu sehen ist. der auch im Trailer schon zu sehen ist. Da dachte ich, okay, vielleicht sind da auch noch ein paar andere Urzeitmonster oder was auch immer dann noch mit bei, so wie in so einem schönen alten Monsterfilm halt irgendwie. Das hätte ja auch so in diese Richtung aus so Jack Arnold-mäßig sein können, so aus den 50ern, 60ern. Mit wo halt überdimensional große Tiere und sowas sind. Aber weiß ich nicht, er versucht ja dann auch so, ich weiß gar nicht, ob der auch noch irgendwie was irgendwie Umweltschutzkritik oder sowas, das ist ja auch noch so halb mit drin, der Mensch ist wieder so, es geht ja darum, dass man ja denkt, man hat irgendwie den tiefsten Punkt des Marianengrabens oder sowas entdeckt schon, aber es ist angeblich nur so eine komische durchlässige Wolke, das will man herausfinden, ob man da durch kann. Und dann kommt man durch und dann gibt es dann später noch so ein bisschen Kritik. Ja, und der Mensch, schon hat er wieder was entdeckt, schon zerstört er wieder alles oder so weiter. Und ich weiß nicht, was das soll. Und auch diese Liebesgeschichte ist ganz weird. Also Jason Statham, der ist ja geschieden und seine Ex-Frau, die rettet er da in der ersten Dreiviertelstunde. Die haben aber nur einen Moment gemeinsam, und zwar im Krankenhaus. Und gleichzeitig wird aber versucht, eine Liebesgeschichte zwischen Jason Statham und Lee Bing-Bing irgendwie hinzukriegen, aber das wirkt so konstruiert und so gestellt alles, so die haben halt null Chemie miteinander, also überhaupt gar nicht. Es hat überhaupt keinen Charme und das wird irgendwie versucht aufgebaut zu werden, aber es interessiert nicht, weil selbst diese eine Szene im Krankenhaus zwischen Jonas und seiner Ex-Frau, die hat mehr Gefühl gehabt als diese komplette langgestreckte Liebesgeschichte zwischen Soo-jin und Jonas. Das ist so vollkommen weird erzählt, so, ne? Man nimmt denen das halt auch in keiner Sekunde ab, dass die irgendwie was füreinander empfinden oder sowas.
Ja, nee. Sie stolpert ja einmal so in seinen Raum, wenn er gerade mehr oder weniger halb nackt ist, und dann ist das auch.
Auch wieder total die Klischee-Szene, so, Jonas ist jetzt halb nackt und ulala, so, weißt du, so.
Wow. Und da guckt sie später nochmal rein und so, ach ja. Ja, ganz schwierig. Auch dieser, diese Motivation, es eigentlich nicht zu tun von Jonas, dass er ja schon mal so eine ähnliche Situation hatte, wo er quasi viele Menschen in einem U-Boot verloren hat, das er angeführt hat, so wie ich es verstanden habe, weil er ja den Megalodon schon mal gesehen hat, aber das hat ihm keiner geglaubt, weil es keinen Beweis gab. Und jetzt wird natürlich dadurch auch seine Glaubwürdigkeit wiederhergestellt. Und das ist, verliert sich auch so ein bisschen da drin, das wird schon bis zum Ende durchgespielt, also das wird auch immer wieder erwähnt, dann auch her ist er auch so, ja, und dann wird sich bei ihm entschuldigt und auch die Frau, entschuldigt sich mehr oder weniger bei ihm, aber so richtig, dass es dann auch irgendwie nochmal einen Sinn ergibt, dass er jetzt, ich weiß nicht, das fühlt sich auch sehr unnötig an. Und eigentlich hält das alles nur einen davon ab, irgendwie geile High-Action zu sehen, auf die man irgendwann echt Bock hat. Ich fand in dieser ersten Dreiviertelstunde, meine Lieblingsszene war halt tatsächlich dann der Moment, wenn quasi der Übergang, wenn du das erste Mal siehst, dass der Megalodon halt jetzt quasi diese Unterschicht unter dieser Wolke verlassen hat, und dann, wenn das kleine Mädchen da mit dem Ball durch die Station läuft.
Die Trader-Szene halt, ne?
Genau, ja. Die kommt halt auch ganz cool, finde ich. Also hat auch, man weiß es halt, aber ja, die fand ich cool. Die hat Spaß gemacht. Das hat natürlich, weil es eine Trailer-Szene ist, natürlich entsprechend kein Schockmoment. Ich mag das Mädchen auch. Ich fand die ganz süß.
Ja.
Die hat irgendwie auch so ein bisschen, die hat am meisten in Bezug auf Humor funktioniert, neben Jonas Taylor halt, Jason Statham. Der hat das auch schon, ich bin da bei dir, der hat das ganz geil gemacht. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, was mich auch ein bisschen abgefuckt hat, ist dieses, dadurch, dass der Film halt nicht, seine Tonalität nicht so trifft, macht er sich halt irgendwie auch sehr, macht es sehr schwer, gewisse Aspekte auszublenden. Wenn ich jetzt wüsste, dass der halt nur diesen albernen, trashigen Weg fährt, dann würde ich jetzt niemals, hätte mich niemals auch während des Guckens irgendwie das abgefuckt, dass diese Sci-Fi-Station so undefiniert futuristisch ist. Also es ist nicht die Technologie, wie wir sie jetzt haben, da ist eine ganze Ecke oben drauf gelegt. Aber das heißt dann trotzdem nicht, dass sie das erste Mal vielleicht mit einer Drohne darunter fahren, sondern sie setzen gleich Menschen ein. Das ist so ein bisschen, kann man jetzt sagen, warum riecht man sich darüber auf? Es ist ein High-Film, aber andererseits, der nimmt sich schon so ernst, als dass ich dann ab dem Moment dann irgendwie auch erwarte, dass da Sinngehalt in der, im Plot steckt. So, das kann ich nur ausblenden, wenn das dann halt auch ein Film ist, der mir gar nicht erst versucht zu suggerieren, dass das hier ein ernsthafter Film ist mit einer vernünftigen Handlung.
Ja, er hat halt wirklich dieses Problem, ich weiß halt nicht. Also asiatisches Kino ist ja, ich bin ja eigentlich ein großer Fan vom asiatischen Kino, auch vom chinesischen oder vom Kino aus Hongkong. Aber halt die Sachen, die dort ja momentan groß laufen auf dem chinesischen Markt, sind halt vor allem patriotische Kriegsfilme, die sind dort extrem im Kommen, oder Actionfilme, die aber halt sehr nationalistisch und patriotisch sind. So Sachen wie Wolf Warrior oder aktuelles, wie heißt der Film, Operation Red Sea, glaube ich, oder irgendwie sowas. Das waren da so die, und das waren richtige Kassenschlager. Also die haben allein in China, also deren Einspielergebnis dort dafür gesorgt, dass die Filme teilweise zu den 20, 30 erfolgreichsten Filmen des Jahres gehören. Und teilweise sogar Top 10 war Wolf Warrior 2 sogar. Und das mit reinen Einspielergebnissen in China. Sonst also weltweit null und dort irgendwie, keine Ahnung, $800 Millionen oder sowas. Und ich weiß halt nicht, was sich die Amerikaner denken dabei, weil sie haben ja auch, also der Film ist ja auch chinesisch mitfinanziert, er spielt in China, er hat zwei chinesische Stardarsteller mit an Bord, aber es wirkt halt trotzdem konstruiert produziert für diesen Markt. Das ist ganz komisch, weil das war auch, vor kurzem lief ja auch mit Dwayne The Rock Johnson dieser Skyscraper-Film, dieser andere Katastrophenfilm im Kino. Und der hatte auch dieses Problem mit der Tonalität, dass er irgendwie so eigentlich eine totale Humbug-Geschichte erzählt, die man mit viel Augenzwinkern hätte erzählen können, mit viel Witz und mit viel Charme, aber nimmt sich halt auch total ernst, der Film, und eigentlich leidet der genau an denselben Sachen wie The Meg, komischerweise. Auch zum Beispiel die Spezialeffekte, auf die kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Das ist ganz komisch irgendwie. Das ist irgendwie einerseits könnte man meinen, deswegen manche, ich weiß ja nicht, was die jetzt, also gerade die Leute, die sich halt nicht mit dem asiatischen Kino beschäftigen und jetzt hören, okay, dieser Film hier und Skyscraper, die sind für den asiatischen Markt produziert. Das heißt ja trotzdem nicht, dass sie an diesem Markt vorbei produziert sind. Also sie werden vermutlich da, also Skyscraper war ja auch sehr erfolgreich in China, glaube ich. The Meg scheint es nicht zu sein, wie ich es bisher mitbekommen habe. Aber das heißt nicht jetzt, dass die Asiaten alle so ein Kino, so ein flaches, also wirklich ganz flaches Blockbuster-Kino sehen wollen. Also das kann man so nicht dahinter verstehen. Nur um das mal klarzustellen.
Ich habe, mir fällt immer noch, ich habe den aber nicht gesehen, du bestimmt The Great Wall.
Ja.
Fällt er auch so in dieses
Muster? Ja, ja, absolut. Er hat halt auch dieses, es muss ein großer westlicher Star dabei sein. Ja. Da war es halt Matt Damon, in dem anderen war es The Rock, hier ist es Jason Statham. Also zwischen diesen drei Filmen fand ich Great Wall auf jeden Fall am stärksten, weil er auch am ehesten noch dem asiatischen Kino, dem tatsächlichen, entspricht. Aber ja, es ist schon komisch. Also ich weiß halt nicht. Aber es ist halt der Kinomarkt, der am größten floriert mittlerweile und der groß weiterhin im Kommen ist. Die Chinesen lieben Kino, die wollen Kino sehen. Und klar, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man dann auf so einen Film produzieren muss. Also man kann das ja auch, ich glaube nicht, dass die Chinesen irgendwas gegen haben. Also man kann so einen Film ja auch ernst machen, aber dann muss man halt das straight durchziehen und dann muss man halt auch einen Horrorfilm draus machen.
Ja, man kann ihn ja auch vor allem, ich meine, jetzt haben wir, es ist ja, naja, was ich sagen will, ist, man kann ja auch verschiedene Schnittfassungen oder verschiedene Cuts einfach produzieren, die vielleicht dann auch für verschiedene Märkte besser funktionieren, weil
ich meine, allein früher die Jackie Chan Filme, die hatten auch immer einen asiatischen Cut und einen europäischen Cut, der dann auch noch anders synchronisiert wurde als auf dem Originalmarkt.
Ja, ich weiß gar nicht, was hat er jetzt hier für eine FSK bekommen fürs Kino?
12, glaube ich.
Ja, das ist halt schon Downer. Also ich habe das PG-13, fand ich halt, war für mich so ein, ja, das ist doof. So, also das hat mir schon sehr viel Lust genommen. Und ich weiß nicht, ich finde da, das ist so ein bisschen, da kann aber auch, glaube ich, die Industrie vielleicht, kommt dann man da irgendwie mal hin, dass man sagt so ein bisschen, wenn wir dieses Dilemma haben, dass wir einerseits halt eine unfassbar große Zielgruppe haben, die dann halt the real deal, weißt du, die wollen das halt dann, macht das R-rated, macht da so, dass da quasi niemand sagen muss, ah, das würden wir gerne, aber das können wir nicht, so dass das Problem nicht existiert. Dann drehen wir den Film einmal so, das ist ja kein Problem. Dann drehen wir den Film einmal so, dass der ab 12 funktioniert. Und dann kannst du den von mir aus ja auch im gleichen Land in zwei Versionen ins Kino bringen. Und dann weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt, aber dann hätte man zumindest alle befriedigt. Oder dann zumindest sagen, wenn jetzt in China der Markt das halt überhaupt nicht möchte, dass er zu brutal ist, dann machst du halt da. Ich meine, wir hatten das in Deutschland ja auch jetzt, oder haben es immer noch ganz oft, dass weil das jetzt nicht, weil der Markt es nicht möchte, sondern eher, weil es ja die FSK dann vielleicht nicht erlaubt oder wie auch immer das ist, dass man da dann halt eine angepasste Version bekommt, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber ich finde das doof. Mich hat das genervt.
Ja, es ist wirklich, ja, es ist komisch einfach. Es ist auch so viel verschenktes Potenzial einfach in diesem Film drin. Ja. Weil die Idee ist ja einfach nicht schlecht, aber man kann da einfach so einen spaßigen Film draus. Weil wie gesagt, also es ist ja, ich glaube auch nach wie vor, wenn Eli Roth das Ding bekommen hätte, der hätte da was deutlich Besseres draus gemacht. Der hätte dann wahrscheinlich die üblichen Eli Roth-Schwächen gehabt, aber also schlechte Charakterzeichnung und nichtssagende Charaktere und sowas. Aber wenn sowas rausgekommen wäre, halt wie Alexandre Ajas Piranha 3D, das ist ja auch kein Meisterwerk, aber es ist halt einfach ein Film, der Spaß macht und an den man sich dann irgendwie auch immer gerne zurückerinnert, trotz aller Schwächen, die der Film hat. Aber an The Mac wird sich doch in einem Jahr keine Sau mehr erinnern. Also da ist halt nichts bei, wo du keine Szene bei der du sagst, krass, so. Also der hat und er hat auch eine ganz schlimme Spannungskurve. Du denkst immer, okay, das könnte jetzt eigentlich schon ein Ende sein. Oder der Film geht noch anderthalb Stunden. Oder das könnte jetzt ein Ende sein. Ach, sie haben den Hai. Nein, das ist noch ein größerer Hai. Oder das könnte jetzt der Hai sein. Nein, es war nur ein Wal. Der echte Hai ist immer noch da. So, weißt du, immer so wieder, du denkst, das ist jetzt ein Ende. Du denkst, das ist ein Ende. Du denkst, das ist ein Ende. Und sie versuchen einfach immer wieder denselben Showdown nochmal aufzubauen. Und das ist halt unfassbar langweilig.
Ja.
Und auch unkreativ, also es passiert ja auf visueller Ebene nicht viel. Also ich will jetzt nicht sagen, also es gibt ja sehr viele Leute, also ich weiß, die Kollegen von Cinema Strikes Back auf YouTube und auch von der Filmlounge, der Dominik, die haben ja relativ böse hergezogen über die Spezialeffekte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich sehe, dass der Film 150 Millionen Dollar gekostet hat, aber ich fand die Effekte jetzt auch nicht schlecht. Also die sind natürlich, spielen auch so ein bisschen damit, dass vieles auch ein bisschen unscharf gezeigt wird, so dass man da jetzt nicht vollends da was reinbuttern musste in die Spezialeffekte. Aber ich fand schon, dass der okay aussah. Also ich, gerade so auch die Szene mit dem Hai, die du meintest, mit dem, wo da, als der Hai das erste Mal auftritt und das Boot in die Glas, ins Glasfenster reinbeißt und so. Und auch wenn er mal draußen zu sehen ist, also es sah jetzt nicht schlecht aus, war jetzt auch weit davon entfernt, richtig gut zu sein, aber es war jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber gerade so in der Inszenierung her, so Kameraeinstellungen, Schnitt, das war alles nicht so das Wahre, da ist einfach nichts bei dem du sagen könntest, oh, das hat mir gefallen. So außer jetzt, abgesehen von Jason Statham und dem kleinen Mädchen, also der Schauspielerin. Aber da war einfach nichts bei.
Nee, das ist halt dann, ich skappe dann, naja, wir haben am Ende die Szene, wo dann der Hai in diesen wirklich schönen, angelegten, also in den Strand quasi reinschwimmt, wo halt die ganz, ganz vielen Menschen im Wasser sind. Und immer, wenn man das gesehen hat, das fand ich ganz schick tatsächlich, also einfach durch diese ganzen bunten Aufblasringe, die sie da haben.
Das war der einzig coole Moment, als sie doch in diesen wie heißt das, in diesen aufblasbaren Laufballon.
Ja, das Laufrad, ja.
Das war das einzig coole. Man hat natürlich gesehen, dass diese Szene nur für diesen 3D-Effekt ausgelegt war. Aber das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig, wie dann dieser riesige Ballon mit den Menschen dann einfach so whoop, aus dem Bild rausgeflogen ist. Aber
ich fand sogar,
hattest du zwischenzeitlich Angst, ob der Megalodon überhaupt noch ankommt an dem Strand? Weil so, da ja der Film so alles an Potenzial nicht genutzt hat, dachte ich, okay, lassen die den Hai jetzt wirklich überhaupt noch ankommen an dem Strand oder cashen die den vorher noch weg, um auch diesen Moment noch rauszunehmen?
Nee, das ist für fast eine berechtigte Angst gewesen, hatte ich aber tatsächlich nicht. Also da war ich mir jetzt schon recht sicher, dass er zumindest mal ein bisschen knuspern wird. Ja, das war auch, also es ist halt immer noch ein underwhelming Highlight, weil ich mir das natürlich irgendwie ein bisschen brutaler vorgestellt habe. Aber das wusste ich halt auch schon vorher, dass ich das in der Form nicht bekommen werde. Deswegen war es dann irgendwo trotzdem so ein bisschen das Highlight, wenn er halt da einmal durch den Strand zieht. Ich mochte auch tatsächlich, für mich hat der Humor am Strand besser funktioniert als jemals auf diesem Schiff mit der eigentlichen Crew, wenn dann halt, also es gibt ja mal diesen etwas klischee-korpulenten Jungen, der dann halt irgendwie mit seinem Eis ins Wasser läuft, und den finde ich, ja, der ist ganz witzig gewesen.
Muss ich vollkommen widersprechen.
Okay, fand ich
gar nicht lustig, vor allem, weil es dann so erwartungsgemäß stereotypisch war, okay, der Hai ist weg, und der Junge hat dann schon wieder neues Eis so im Mund, so in seinem letzten Auftritt. Das fand ich dann wieder halt mega platt, so.
Klar, aber ja.
Natürlich muss es ein dicklicher Junge sein.
Ja, es ist keine große Kunst, aber in dem Moment habe ich trotzdem geschmunzelt. Auch, ja, ja, dann gab es ja noch diese, es gibt ja diese komischen Plattformen, wo da einmal ein paar Mädels, einmal ein paar Jungs draufstehen und dann wird da noch einmal kurz mit der Erwartungshaltung gespielt, dass die halt irgendwie sich so erschrecken, aber dann sind es eigentlich nur die Jungs. Naja, gut. Ach, ich weiß nicht, das war so, also die, das ist so am leichtesten vorbeigeflossen, der Teil des Films. Das fand ich ganz okay. Ich mochte zum Beispiel auch überhaupt nicht den, wie heißt die Figur? Das ist, Sekunde, DJ von Paige Kennedy gespielt, der ja auch so ein bisschen Comic Relief sein.
Ist der farbige?
Ja, genau. Ah, okay. Der die ganze Zeit immer sagt, also, oh, evakuieren bitte, und dann später halt noch diesen mega
den ja, Monolog.
Ja, genau, den Nichtschwimmer-Gag und alles ein bisschen enttäuschend. Ich habe auch noch das Kunststück verbracht, deswegen eigentlich eigentlich bin ich gar nicht qualifiziert, über diesen Film zu urteilen, weil ich musste dann tatsächlich doch während der Kinovorführung einmal ganz kurz für kleine Pascals und habe gedacht, nachdem sie den Hai jetzt das erste Mal mehr oder weniger gelegt haben, beziehungsweise betäubt, dass jetzt erstmal ein ruhiger Part kommt, und das ist ein fabelhafter Moment, um kurz auf Toilette zu gehen. Und dann kam ich wieder, guck auf die Leinwand, und dann ist halt einfach das Boot komplett in 1000 Teile zerlegt. Ich musste erstmal meine Begleitung dann ganz leise flüsternd ausfragen, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Und meinte, du hast den besten Part verpasst. Ich meine, das kann nicht sein.
Hast du wirklich? Das war wirklich die beste Szene.
Ich habe mich gerade 70 Minuten gelangweilt und gehe einmal 2 Minuten auf Klo. Und dann passiert was Cooles. Das ist nicht fair. Ja, ich hab mir das nacherzählen lassen. Und naja, ich... Ja, also nur Disclaimer, ne?
Ja.
Ja. Ach man. Ja, was soll man noch groß sagen? Es ist halt, ja, enttäuschend. Ich würde mal hoffen, dass das jetzt nicht irgendwie im Nachhinein dafür sorgt, dass man nicht vielleicht doch nochmal jetzt in Zukunft einen ähnlichen Film bekommt. Also nicht, dass da jetzt so ein schwarzes Tuch drauf liegt. Weißt du, was ich meine?
Ja. Aber es könnte also durchaus passieren, weil er sich, also der Film scheint halt eben nicht an den Kinokassen jetzt, also er hat wohl seine Produktions, also jetzt ohne Werbekosten, seine reine Produktionskosten hat er wohl schon eingespielt, aber jetzt schon in der zweiten Woche ist die Begeisterung dann doch relativ schnell runtergegangen. Er hatte ja auch ein Presseembargo bis einen Tag vor Release, glaube ich, des Films, was ja auch immer noch so, und dann gehen die Leute ja doch nur ins Kino und denken so, ach komm, das wird schon ganz gut sein und so, aber jetzt so eine zweiten Woche, in der auch das Publikum ja eigentlich fast durchgehend schlechte Bewertungen verteilt hat, hat das auch Auswirkungen aufs Boxoffice auf jeden Fall. Also ich kann mal gerne nochmal reingucken, wenn du dich vielleicht schon mal Richtung Fazit bewegst.
Mhm. Ja, sehr gerne. Ja, also was Highlights angeht, beziehungsweise was den Film für mich, muss ich so sagen, erträglicher gemacht hat, waren halt, wie schon erwähnt, Jonas Taylor, das kleine Mädchen, die Mai Jing, die von Shua Sophia Kai, heißt sie, gespielt wurde, fand ich sehr putzig. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mehr oder weniger. Die Action war halt in den allerwenigsten Momenten annähernd befriedigend, weil die halt immer im letzten Moment dann ja nicht komplett durchgezogen hat. Und ich muss auch sagen, dass ich die Special Effects, die sehen einerseits nicht aus wie 150 Millionen Dollar, und ich fand auch, dass, also ich bin noch so ein bisschen strenger bei dem Hai, ich finde auch, der sieht wenn man das halt, ich meine, natürlich machst du den heutzutage komplett aus CGI, aber da erwarte ich irgendwie mittlerweile mehr, ich weiß es nicht, also gerade wenn ich dann halt sehe, dass das kein Sharknado ist, weil das ist ja genau das, was ich dann haben möchte. Ich möchte dann ja den Kontrast dazu haben, so, weil die ganzen Sharknados kann ich mir angucken, da weiß ich halt, dass das alles aussieht wie von einem Studenten im ersten Semester, der da halt seine ersten 3D-Models irgendwie aufzieht. Hier hätte ich dann irgendwie schon, zumindest wenn das so ein High-Class-Film ist, der dieses Budget hat, dann hätte ich gern Top-Dodge-High. Und den hat man irgendwie nicht bekommen, deswegen war das eigentlich auch wieder eine Enttäuschung. Ja, dann ist der Film an vielen Stellen unfassbar kitschig, cringy, das überstrapazierte Wort, um das zu beschreiben, passt aber tatsächlich ganz gut an vielen Stellen. Es ist sehr oft sehr unangenehm. Diese Liebesgeschichte ist auch sehr doof. Besser kann ich es eigentlich gar nicht beschreiben. Und ja, Ja, mein Gott, das ist irgendwie, das Doofe ist so ein bisschen, der Film ist nicht so schlecht, als dass man ihn leidenschaftlich zerreißen könnte. Er ist aber auch nicht, er hat nicht so viel Qualität, als dass man jetzt da irgendwie noch versuchen könnte, sich das ein bisschen, also die schönen Aspekte noch ein bisschen deutlich herauszuarbeiten, um da vielleicht für den eingefleischten Fan noch so eine Schauempfehlung draus zu machen, weil ich glaube nicht, dass da irgend auch ein eingefleischter High-Fan oder so großartig Spaß dran haben wird. Entsprechend ist der Film leider einfach nur erschreckend belanglos und sehr egal für mich. Also, ja.
Also es ist, ich habe nochmal die Zahlen, also es ist wirklich beeindruckend. Vielleicht muss ich mich doch korrigieren. Also es ist nicht nur John Turteltaubs größtes Opening seiner Karriere im Boxoffice, sondern auch Jason Stathams bisher erfolgreichstes Kino-Opening. Also jetzt Eröffnungswochenende quasi und auch in der zweiten Woche gehen die Zahlen kaum runter tatsächlich, trotz anstehender Konkurrenz, und der hat ist mittlerweile bei 210 Millionen Dollar am zweiten Wochenende und allein in China mit Abstand am meisten eingespielt, sogar noch mehr als in den USA mit 50,7 Millionen Dollar.
Okay, aber kein Fast and the Furious hat mehr gemacht?
Wie kommst du jetzt auf...
Also ich muss sagen, ich kenne die Serie nicht so gut, deswegen, aber ist Jason Statham da nicht Stammgast?
Achso, okay, ich habe mich verlesen. Hier steht, outside of his films in the Fast and Furious franchise, this is star okay. Jason Statham's largest opening ever.
Okay. Ja, okay, krass. Aber ja, also ich denke mal, selbst wenn der jetzt noch das Doppelte oder so macht. Es ist ja auch oft so, es geht ja selbst ein Film, der quasi mehr einnimmt, als er gekostet hat. Ich denke mal, die großen Studios denken ja auch dann nicht nur daran, wir haben zwar Gewinn gemacht, die denken ja auch, wir hätten aber mit einem Film, der erfolgreicher wäre, mehr Gewinn machen können. Ja. Also,
ist jetzt schon der 27. erfolgreichste Film des Jahres und das am zweiten Wochenende, das könnte locker noch für die Top 20 reichen.
Ja.
Erstaunlich.
Ja, aber ist die Frage, ob das dann nicht immer noch unter Erwartung ist?
Also, nee, es ist auf jeden Fall, also das wollte ich eigentlich eben sagen. Also, man hat in den USA mit 30 Millionen Dollar gerechnet und es hat 47 Millionen am ersten Wochenende eingespielt, also deutlich über Erwartung.
Krass.
Also, ja, gut, was soll's. Okay. Ich meine, das spricht ja letztendlich nicht für die Qualität, aber ich natürlich meine Aussage relativieren, dass es vermutlich dann eben doch kein Flop wird.
Na gut. Ist ja im Zweifel. Ja, weiß man nicht. Also vielleicht versuchen sie es nochmal und versuchen es dann einfach nochmal besser. Oder es bestätigt
es ist
und...
Halt, das Problem ist halt, sorry für die Unterbrechung, dass John Turteltaub schon gesagt hat, ja, wir haben R-Rated-Szenen gedreht, aber wir haben sie nicht final fertig produziert, also nicht in der Post-Production. Und deshalb wird es keine Unrated-Version geben. Das ist halt schade. Weil man hätte ja immer noch fürs Heimkino eine Unrated-Version bringen können, das wäre ja cool gewesen, aber wird nicht passieren.
Ja, das wird dann ein Film, den ich mir auch wahrscheinlich dann nicht zulegen werde.
Also
was dein abschließendes Fazit, Chris?
Ja, also auf jeden Fall hätte man sich von Anfang an auf eine klare Linie geeinigt, wäre das Endresultat auf jeden Fall runder gewesen. Also es gibt sicherlich Leute, die Spaß haben mit The Meg, das will ich gar nicht abstreiten, also das kann man bestimmt auch. Mir ging es nicht so, also es blieb auf jeden Fall komplett hinter den Erwartungen und Möglichkeiten zurück. Startet viel zu spät mit der richtigen High-Action, 45 Minuten in so einem Film geht einfach gar nicht. Also da muss man die wirklich schon gut füllen, die 45 Minuten, und dafür hat man hier einfach gar nicht die Figuren und Charaktere und Geschichten zu erzählen. Und der Film hätte halt einfach mal richtig auf die Kacke hauen müssen, aber das macht er halt irgendwie nicht. Und Tonalität ist hier es ist halt blöd, weil man auch immer wieder rausgerissen wird, wenn dann irgendwie mal was Dramatisches passiert, dann kommt ein schlechter Witz. Wenn was gerade witzig ist, dann kommt wieder was B-Ernst ist. Also das ist nicht so. Also ich habe Jason Stathams Auftritt, der hat mir gefallen, den habe ich auch genossen, den sehe ich ja generell immer sehr gerne. Aber das war es ehrlich gesagt schon. Also ich kann dem Film mit ganz viel Hängen und Würgen noch 2 Sterne geben, aber mehr nicht. Sorry.
Ja, ich habe mal statt meine Sternewertung. Ich bin bei dir und gebe auch diesem Film 2 Sterne mit dem Disclaimer, dass ich 2 Minuten nicht gesehen habe. Und in dem Sinne,
Ja, war's das auch war's. Für heute. Also die Folge ist ein bisschen kürzer, aber ihr kriegt ja sowieso, aktuell habt ihr ja 2 Folgen gehört mit Neon Demon und mit The Mac. Deswegen müsst ihr euch auch mal damit zufrieden geben, dass wir hier nur eine halbe Stunde über den Film reden. Zumal der ja jetzt auch noch keine historische Bedeutung hat, deren Kontext wir irgendwie einordnen müssen oder sowas. Ja. Aber wir wollten euch einfach einen Eindruck geben, weil der Film ja zumindest auf dem Blatt Papier ja durchaus in unseren Bereich reingehört, dass es denn tatsächlich eher nicht so war, ist eine andere Geschichte, aber wir werden bestimmt irgendwann nochmal zum Weißen Hai kommen, versprochen. Bis dahin, geht nicht in The Mac, geht nicht ins Kino, schaut euch irgendwelche anderen Horrorfilme an. Das war's mit Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.